Der Hengst stieg auf, wieherte.
»Warten!«
brüllte Heinrich, um sich selbst zu bezwingen. Er wollte angreifen oder abhauen, nicht warten. Nicht zusehen, wie der Feind wütet. Warten gab die Möglichkeit zu denken und die Möglichkeit zur Angst. Ja, damit herzlich willkommen zu Hexen, Teufel und Kanonen, unserem Podcast zu Tinte und Schwert. Und gegenüber sitzt der Autor dieser Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe, Matthias. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Markus, ja, ich freue mich auch sehr.
Ja, und wir haben das letzte Mal ja schon über Kriegshandlungen gesprochen und da haben wir uns hauptsächlich über die Fußsoldaten beschäftigt, aber auch hauptsächlich über die Waffen haben wir uns ja unterhalten. Und ganz zum Ende kamen wir ja schon mal so ein bisschen auf die Reiterei. Und dem wollen wir uns heute eben widmen, der Reiterei. Wenn wir aber an Krieger und Reiter denken, dann denkt man ja vielleicht als allererstes, haben wir im letzten Mal ja auch schon mal kurz gesprochen, über Ritter. Mhm. Aber Ritter ist ja eher so Zeit des Mittelalters, oder? Also das hat im Dreißigjährigen Krieg, gab es da noch den Ritter?
Der Ritter ist in der frühen Neuzeit ausgestorben, war ein Auslaufmodell gewesen. Und hat mehrere Gründe. Der klassische Ritter hat ja mit Nahkampfwaffen gekämpft, also Hieb-, Stichwaffen, Lanze. Und er ist also ran direkt an den Feind. Mit seiner Rüstung war er geschützt gegen die anderen Hieb-, Stichwaffen, gegen Armbrust, gegen Pfeil und Bogen. Aber dann kamen so etwa ab 15. Jahrhundert die Schusswaffen auf. Und da hat man plötzlich eine Distanzwaffe gehabt, die in der Lage war, eine Ritterrüstung zu durchschlagen. Und der zweite Grund war, die Taktik hat sich geändert, die Taktik des Fußvolkes. Da voraus die Schweizer Reisläufer, die es damals gab, die haben die Piken noch länger gemacht, also diese Stangen mit der Spitze, 5,5 Meter lang, manchmal sogar noch länger, und haben die dann quasi im Verbund gegen die feindlichen Reiter eingesetzt. Und da hatten die Ritter damals keine Chance mehr gehabt. Wenn die da reingeritten sind, haben sie sich ja selbst aufgespießt.
Ja.
Und da wurde dann der Ritter tatsächlich dann uninteressant und er verschwand und hat sich dann aber im Laufe der Zeit hat man das wieder angepasst und dann hat man auch die Bewaffnung des Ritters wieder angepasst. Und dann ist daraus dann in der frühen Neuzeit der Kürassier entstanden. Und es gab noch so ein Zwischending, den Lanzenreiter, der also sehr eng an dem Ritter angelehnt ist. Der hat auch eine Lanze, kämpft mit der Lanze, wie der Ritter auch, hat aber auch schon die Ratschlosspistolen gehabt, wie der Kürassier. Der Lanzenreiter verschwand aber auch in den ersten Kriegsjahren des Dreißigjährigen Kriegs, weil die Ausbildung sehr umfangreich, sehr kostspielig war, sehr aufwendig. Und deswegen hat sich das Ganze dann auf den Kürassier konzentriert. Das war dann so sowas wie der Elitekämpfer damals gewesen.
Okay, auf den Elitekämpfer kommen wir, glaube ich, dann auch später nochmal. Aber es gab ja, glaube ich, auch noch zwei Untergattungen. Zumindest tauchen die auch bei dir mal auf im Buch. Es gibt ja auch nicht nur den Kürassier als Elitekämpfer, sondern es gab noch andere Formen.
Genau, es gab vor allem noch den Arkebusier und den Dragoner. Ganz grob kannst du sagen, man unterteilte in schwere Reiterei, leichte Reiterei. Schwere Reiterei war der Kürassier und auch der Lanzenreiter in den ersten Kriegsjahren noch. Leichte Reiterei eben der Arkebusier und der Dragoner, weil die keine Rüstung oder nur leichte Rüstung trugen. Und auch nicht die schweren Schlachtrösser hatten, sondern kleine, leichte, wendige Pferde. Denn das Wendigkeit, Schnelligkeit, das war gefragt.
Naja, klar, weil das ist ja, denke ich, auch gerade wenn es auf die Pferde ja da ankommt und wenn die das Reiten anreiten, dann muss es ja schnell gehen. Das ist ja das, was den auszeichnet, weil langsam waren die anderen ja ohnehin. Also das ist ja, muss ja. Die Funktion der Reiter. Genau, du hast jetzt gesagt, Arkebusiere, Dragoner, lass uns mal bei den Arkebusieren bleiben. kommt der Name ja von dieser Arkebuse, hast du gesagt. Ja. Was war das genau?
Ja, lass mich kurz noch erklären zu der leichten Reiterei. Ja. Der Einsatz der leichten Reiterei, die haben ja nicht diesen Frontalangriff durchgeführt wie die Kürassiere, sondern die wurden eingesetzt für Aufklärung, Spätdienste, zum Schutz der Marschkolonne, schnelle Vorstöße, Überfall von feindlichen Nachschub von Tross, Verfolgung geschlagener Truppen, wie es zum Beispiel in Tinde und Schwerin auch ganz gut beschrieben ist. Und ungeschützte Infanterie in der Vorbereitung der Angriffe der Kürassiere zu bedrängen. Und der Arkebusier, wie du schon sagst, der hat seinen Namen von der Waffe, der Arkebuse. Und die Arkebuse ist so ein Zwischending zwischen Ratschlusspistole und schwere Muskete.
Okay.
Und das, die Arkebuse, die konntest du vom Pferd aus bedienen.
Also leichter als die Muskete, von der wir es letztes Mal hatten.
Gerade zum Beginn des Kriegs hat so eine Muskete durchaus noch ein Gewicht von 10 Kilogramm gehabt. Das kannst du auf dem Pferd nicht mehr bedienen. Und die Musketen haben auch in der Regel ein Luntenschloss. Das heißt, du hast eine glühende Lunde, die dann das Zündkraut oder die Zündung einleitet. Auf dem Pferd fast nicht machbar. Nee. Und eine Arkebuse, Nummer eins, viel leichter. Und zum Zweiten, sie hat in der Regel auch einen Ratschluss gehabt. Das war vom Pferd aus bedienbar. Vorläufer vom Gewehr, kleine Muskete, ist auch mit zwei Händen geschossen worden, hatte einen Riemen gehabt und der Arkebusier hat sie dann eben, wenn er sie nicht gebraucht hat, einfach um sich gehängt oder an einen Haken gehängt. Daraus ist übrigens dann später der Karabiner entstanden. Also Karabinerhaken und Karabiner, diese Waffe.
Die Waffe, ja.
Das war so, die Arkebuse war so der Vorläufer gewesen. Okay.
Ja, bei diesen Feuerwaffen kommt es ja eigentlich immer auf zwei Faktoren drauf an, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben. Einmal um Durchschlagkraft und auch um Treffsicherheit. Wie war das so bei der Arkebuse gehandhabt jetzt im Vergleich zu dem, was wir letztes Mal auch besprochen haben?
Genau, also die lag da wirklich zwischendrin. Die Ratschlusspistole hatte in der Regel keine Visiereinrichtung. Da hast du also gezielt so, wie du mit dem Finger auf einen Menschen deutest. Und die Arkebuse in der Regel schon so, wie die Muskete auch eine Zieleinrichtung gehabt. Und hast also besser treffen können, auch auf Distanzen auf 30, 40, 50 Meter. Und Durchschlagskraft, das ist ein interessantes Thema. Und die Anfangsenergie, also die kinetische Energie, wenn eine Kugel den Lauf verlässt, war sehr hoch. Die war den Spitzgeschossen gleichwertig oder sogar noch schneller. Und das heißt, auf Nahdistanz haben die Waffen damals eine verheerende Wirkung gehabt. Aber die Kugeln, weil sie rund sind, haben einen sehr hohen Luftwiderstand und werden entsprechend stark abgebremst. Deswegen verlor sich die Wirkung, die kinetische Energie, die Durchschlagskraft natürlich sehr schnell, sehr rapide mit zunehmender Distanz. Und dazu kommt ja auch noch, dass der Feind zum Teil in Rüstung war. Also der feindliche Kürassier beispielsweise, der feindliche Pikenier, die hatten sehr oft Rüstungen an. Und diese Rüstungsstärke, diese Blechstärke, die reichte von 1 Millimeter bis 5 Millimeter. Und oft haben sie dann noch da unten drunter zusätzlich einen dicken Lederkoller, also sowas wie einen Ledermantel getragen. Also da hast du schon anständige Energie gebraucht, um dann die Kugel da durch zu pressen. Und deswegen war es nicht sehr sinnvoll, mit einer Ratschlusspistole aus einer Distanz größer als 10 Meter zu schießen. Die hat vielleicht das Blech durchschlagen, aber ist dann in den Lederkoller stecken geblieben oder hat nur leichte Verletzungen zugefügt. Und eine Arkebuse, also es ist etwas so, die Kugel der Pistole hatte so 11 bis 14 Millimeter Durchmesser gehabt. Bei der Arkebuse so 14 bis 17 Millimeter. Bei der Muskete war die Kugel so 17 bis 22 Millimeter stark. Das sind ja so grobe Anhaltswerte. Und die Arkebuse war sinnvoll einsetzbar auf eine Entfernung bis 40 Meter vielleicht. Luntenschlussmuskete vielleicht bis auf 70 Meter. Und ja, mit Glück konntest du auch auf 100 Meter noch jemanden treffen. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, die Treffsicherheit nahm enorm ab und eben auch die Durchschlagskraft.
Du hast ja sogar hier was, was dabei, ne? Also ja. Man kann es ja im Podcast jetzt nur hören. Das ist jetzt tatsächlich, man hört es ja, wenn es auf den Tisch fällt, ist es unheimlich laut. Das ist so eine 40 Gramm Kugel, ne?
Genau, das ist eine Kugel meiner Muskete, 17,5 mm Durchmesser, wiegt etwa 40 Gramm. Und wenn du die in die Hand nimmst, dann kannst du dir schon vorstellen, was das Teil für eine Verletzung ist.
Ja, allein so, also wenn du das jetzt an den Kopf werfen würdest, hast du schon eine ordentliche Beule.
Ja. ja. Genau, aber das sind Bleikugeln, also jetzt leckt dir nicht den Finger ab.
Ja.
Und das war also wirklich, die haben schlimme Verletzungen herbeigeführt. Und die meisten Kugeln, hochinteressant, waren nicht so rund wie diese Kugeln jetzt hier. Mhm. Beim Gießen der Kugel bleibt so ein Zapfen übrig, der manchmal noch weggezwickt wurde, aber oft auch nicht. Du hast also, wenn du den Zapfen dran gelassen hast, dann hast du automatisch ein Dumm-Dumm-Geschoss gehabt. Also die Kugel ist dann wirklich rotiert und hat entsprechend noch größere Verletzungen ins Fleisch gerissen.
Aber halt nur auf sehr nahe Distanz, ne? Wie du gesagt hast. Also haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Also es war schon Aug in Aug eigentlich. Ne?
Ja,
waren keine Scharfschützengewehre, die über mehrere Kilometer gehen. Genau.
Und das war ja der Kompromiss, es war ja alles ein Kompromiss damals. So, du musstest den Feind nah rankommen lassen, um halbwegs eine Treffsicherheit, eine Durchschlagskraft zu haben. Aber auf der anderen Seite, wenn der Feind so nah war, konnte Nummer eins der Feind natürlich auch auf dich schießen. Und dann war das Thema des Nachladens.
Klar.
Das war wirklich eine sehr dynamische Geschichte damals gewesen. Und die Arkebusenreiter, die haben ja oft auch so einen Angriff vorbereitet, sind rangeritten bis auf beispielsweise 40 Meter an den Feind, geschossen, weg. Wollten natürlich aus dem Schussbereich der feindlichen Muskete wieder rauskommen, waren aber noch nicht im Schussbereich der feindlichen Pistole drin. Also es war alles so irgendwie so ein Kompromiss.
Ja, irre, ne? Also, ja, und dann die Dragoner, die hatten ja wenn ich das richtig weiß, eine Lundenschloss-Muskete dabei. Mhm. Und die waren aber, also hast ja gesagt, Muskete kann man eigentlich nicht vom Pferd ausnehmen. Also es ist dann eigentlich kein berittener Kämpfer, sondern einfach nur ein Kämpfer mit Pferd.
Genau, absolut richtig getroffen. Der Dragoner hat vom Boden aus gekämpft und das war so ein Hybrid gewesen zwischen Reiter und Fußsoldat. Und das Pferd hat er als Taxi genutzt.
Also war eine Stufe besser, der musste nicht alles laufen, der hat ein Pferd dabei.
Und das hat sich übrigens als sehr effektiv erwiesen. Konnte natürlich schnell am Einsatzort sein, konnten sich schnell bewegen und dann abgesessen, haben sie die Pferde irgendwo versteckt. Einer hat auf die Pferde aufgepasst und dann die Gruppe der Dragoner, die sind dann zu ihrem Einsatzort und haben dann von da eben gekämpft, geschossen.
Ja, und dann lass uns mal auf die Elite kommen, wie du es vorhin so schön gesagt hast, nämlich den Kürassier. Ja, im Moment so ein bisschen, wenn man das erste Mal liest oder hört, eine komische Bezeichnung, glaube ich, vollkommen, also gar nicht mehr in unserem Sprachgebrauch drinnen. Woher kommt der Name Kürassier?
Vom Kürass. Kürass kommt aus dem Lateinischen, Französischen. Mhm. Und früher bedeutete das Lederschutz. Ein gehärtetes Leder, das man so im frühen Mittelalter noch hatte. Und das war der Kürass. Und dann hat sich aus diesem Lederschutz, hat sich dann der Blechschutz entwickelt. Mhm. Interessanterweise ist der Begriff aber geblieben.
Ja.
Also der Kürass war dann in der frühen Neuzeit diese Blechrüstung. Und dementsprechend der Reiter, der in dieser Rüstung steckte, war dann der Kürassier.
Kürassier, okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Was hat der da alles an Rüstung gehabt? War das tatsächlich so einem Ritter noch nachempfunden, nur ein bisschen leichter? Oder was gehörte alles zu so einer Rüstung?
Es war dem Ritter sehr ähnlich. Also man spricht auch von Dreiviertelpanzerung, weil Hände und Füße oft frei blieben. Hat sich übrigens im Laufe des Krieges verändert. Die Rüstung ging immer weiter zurück. Also die Blechteile, die Beinschienen zum Beispiel, hat man dann gegen Ende des Kriegs immer öfters weggelassen. Immer wieder auch hier der Kompromiss zwischen Beweglichkeit und Schutz. Und so ein Kürass hat so circa 25 Kilo gewogen, auch so wie, vergleichbar mit einer Ritterrüstung auch. Helm, und es gab Vollvisierhelme, wo du wirklich nur zwei Löcher oder Schlitze für die Augen hast und vielleicht noch einen Schlitz für den Mund. Und es gab Helme, die vorne offen waren, so wie bei den Motorradern, das jetzt haben. Dann natürlich Brustpanzer, Rückenpanzer, Schulter, Armschienen, Beinschienen bis Unterbeinschienen. Und die Innenschenkel waren offen und unter der Achsel, die wegen der Beweglichkeit, das war zum Beispiel offen. Aber wenn es der Kürassier auf sein Pferd saß, hat er sehr wenig Angriffsfläche geboten. Und wir haben das, also Regiment Johann Wolf, wir haben natürlich die Rüstung nachgebaut. Also nicht ich, sondern unsere Experten. Nach zeitgenössischer Originalvorlage natürlich, wiegt auch knapp 25 Kilo. Und es ging ja immer um die Frage, wie stark schränkt so eine Panzerung ein? Und das Interessante ist, auf dem Pferd ganz wenig. Du spürst, wenn du auf dem Pferd sitzt, die Rüstung nicht oder kaum. Weil zum einen sitzt du ja auch. Und zur Rüstung gehört auch so ein Hüftreifen dazu. Das ist ja die Verbindung von Brust- und Rückenpanzer nach unten eben. Und dieser Reifen, dieser Hüftreifen, der sitzt dann hinten am Sattel auf. Das heißt, das Gewicht tut sich nochmal reduzieren, wenn der Reiter im Sattel sitzt. Und die Rüstung war eben so gebaut, dass er sich eben für Hieb, Schlag gut bewegen konnte. Und und das Problem war aber gewesen, wenn der Kürassier am Boden war, wenn also sein Pferd getötet wurde, wenn er aus dem Sattel geflogen ist, und dann hat er die 25 Kilo gespürt. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Helm auf, wo du nur zwei Löcher hast. Und du hast jetzt vielleicht einen Degen in der Hand, vielleicht noch eine Pistole um dich rum, Feinde, du siehst ja fast nichts. Und deswegen war das immer das Ziel des Feindes gewesen, den Kürassier aus dem Sattel zu holen.
Deswegen auch die langen Piken.
Genau.
Die dann genau da drauf zielen, ja, entweder das Pferd schwerst zu verletzen oder den Reiter rauszuheben. Ja.
Richtig. Und da natürlich, so traurig wie es klingt, aber das Pferd war natürlich oft auch das Ziel gewesen.
Ja, ist klar.
Und ein Kürassier am Boden war für einen erfahrenen Fußsoldaten eine leichte Beute.
Ja, logisch, klar, klar. Du hattest es ja neulich auch so gesagt, wir kommen gleich jetzt mal zur Taktik, welche die angewendet haben. Du hattest ja das von diesem Gewalthaufen, den haben wir uns ja letzte Mal ein bisschen näher angeguckt und wollen jetzt gleich mal über die Technik reden. Oder Taktik, welche die Kürassiere dann angewendet haben, wenn sie dann eingesetzt wurden. Wie ging das?
Wir unterscheiden zwischen Reiterei gegen Reiterei oder Reiterei gegen Fußsoldaten. Und bei Fußsoldaten war es in der Regel so, dass dieser sogenannte Gewalthaufen angegriffen wurde. Also die feindlichen Fußsoldaten haben sich im Gewalthaufen zu schützen versucht. Und kommen wir mal zur Reiterei. Reiterei gegen Reiterei. Und da war die Taktik in der Regel so, dass die aufeinander zugeritten sind. Übrigens nicht im vollen Galopp, wie es manchmal auch gesagt wird oder im Film dargestellt wird. Du kennst dich ja gut mit Pferden aus. Angeblich wollen die Pferde das auch nicht machen, im vollen Galopp in ein Hindernis reinpreschen. Da brauchst du wahrscheinlich extrem viel Training dazu, um das Pferd überhaupt dazu zu bringen. Und zum anderen ist es auch für den Menschen eine psychologische Sperre. Die sind also im leichten Trab wohl aufeinander losgeritten, vielleicht erst die letzten Meter beschleunigt und haben natürlich versucht, sie mit der Pistole aus kurzer Entfernung zu schießen, also lange warten, Nervenkitzel natürlich, nicht zu früh schießen und lange warten, dann schießen, hoffentlich dann treffen. Der Feind schießt natürlich auch und dann war das ein gleitender Übergang von der Radschlusspistole auf den Degen oder andere Hiebstichwaffen. Es hat übrigens jeder Kürassier mindestens zwei Radschlusspistolen dabei. Also am Halfter, am Holster, rechts und links im Holster drin, am Sattel und manchmal auch in den Stiefeln noch stecken. Also es gibt Beispiele, dass die 4-5 Pistolen bei sich hatten. Denn wenn sie abgeschossen war, die Radschlusspistole, weil sie, bis du nachgeladen hast, das dauert ja auch eine halbe Minute bis zu eine Minute und da hast du oft die Zeit nicht gehabt. Also ein fließender Übergang von Ratschlusspistole auf Degen, Dolch, Streitaxt, was auch immer die noch dabei hatten. So, und dann sind die also aufeinander zugeritten. Umdrehen war keine Option. Denn wenn du drehst, hast du ja deinen Rücken dem Feind zugewandt. Die Rüstung war in der Regel, der Rückenpanzer war dünner als der Brustpanzer. Ja. Also jetzt Durchschlagskraft, schon mal wieder besser. Da hat sich der Feind bestimmt an die Hände gerieben und gesagt, okay, jetzt kann ich auch mit meiner Pistole aus 15 oder 20 Meter noch einen Treffer erzielen, zumindest durchschlagsmäßig einen Erfolg. Und so mit dem Rücken zum Feind ist ja immer eine schlechte Idee. Ja, dann hast du immer eine schlechte Ausgangsposition für einen Kampf. Ja. Also sind die aufeinander zugeritten und meistens irgendwie durch Lücken durcheinander durch. Es war wie eine Massenschlägerei. Mhm. Und oft war es so, dass die dann aneinander, also durcheinander so durch sind, haben sich getreten wieder aufeinander zu. Und schwer vorzustellbar, wie das wirklich gewesen sein muss damals.
Ja.
Und da auch hier wieder die Disziplin entscheidend. Die Gruppe, die am besten zusammenbleiben konnte, auf gleiche Höhe, die hat meistens eine bessere Ausbildung, die haben meistens dann auch den Erfolg gehabt.
Ja, ich denke auch, auch aufs Pferdematerial hat es ja dann sicherlich auch, ist es drauf angekommen, wenn ich ein erfahrenes Schlachtross habe, was da auch ruhig bleibt. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen Pferdeaffinität, ne, dass man mit Pferden mal in die Schlacht geritten ist. Das kann man sich bei den heutigen Pferden kaum vorstellen, vor was die alles scheuen. Aber ja, das ist schon, muss damals eine ganz andere Ausbildung gewesen sein, auch bei den Pferden.
Sehr harte Ausbildung. Es gibt natürlich diese Kriegsberater, die auch damals auch schon so Bücher geschrieben haben, auch mit Bildern und Erklärungen. Und da ist man nicht zimperlich mit den Pferden umgegangen. Und die Pferde wurden übrigens nach Möglichkeit auch als Waffe eingesetzt. Mhm. Also die Schlachtrösser, die waren natürlich entsprechend teuer, weil sie eben dafür ausgebildet wurden, meistens Hengste, die dann eben austreten nach vorne oder beißen nach hinten. Man sagt ja, dass die auch ein gutes Schlachtross, diese Kapriole. Kapriole heißt mit beiden Hufen, du weißt das ja noch besser als ich, nach hinten ausschlagen. Nach hinten
austreten, ja.
Wobei die historischen Experten, die sagen ja, das ist kaum eingesetzt worden, weil das dafür hast du den Platz in der Schlacht meistens gar nicht gehabt. Und ein Pferd dazu zu bringen, war auch gar nicht so einfach. Mhm. Also wahrscheinlich mit dem Vorderhufen ausschlagen oder nach hinten mit einem Huf austreten, das nehme ich an, das war dann schon einfacher machbar gewesen.
Ja, oder eben das eng aneinander vorbeireiten und dann, ja, wie du es so schön gesagt hast, eine Schlägerei quasi hoch zu Pferd,
Genau.
Und dann widmen wir uns nochmal dem Gewalthaufen, also sprich dem Pferd zu Fuß Soldat. Da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Die Fußsoldaten am Boden haben ihre Piken nach vorne gehalten, hatten hinten dran ja die Musketen, hast du es ja aufgebaut, die sich dann immer wieder abgewechselt haben. So, und jetzt reiten die Reiter auf diesen Gewalthaufen zu. Und dann?
Also grundsätzlich, in der Regel stand der Musketier vorne. Mehrere Reihen tief, sagen wir mal so 5, 6 Reihen tief. Die erste Reihe hat geschossen, ging nach hinten, die zweite Reihe vorne geschossen und so weiter. Mhm. Und dann kommt der feindliche Reiterangriff. Dann sind die Musketiere nach hinten und die Pikeniere nach vorne. Haben ihre Pike, das Endteil in den Boden gerammt, ihren Fuß draufgestellt und etwa 45 Grad nach vorne gehalten. Mhm. Und jetzt stell dir vor, 50 Mann in einer Reihe halten die Pike tief. Mhm. Die nächsten 50 Mann direkt hinter dir halten die Pike vielleicht ein Stückchen höher und die nächste Reihe nochmal ein bisschen höher. Also es ist ein richtiger Stangenwald. Mhm. Da reitet niemand rein, weil das Selbstmord ist.
Ja.
Und weil die Piken so lang waren, kamen die Reiter da einfach nicht ran. Auch die frühen Lanzenreiter kamen da nicht ran, weil die Lanze der Reiter eben kürzer gewesen ist. So. Aber die Pistole hat natürlich wiederum aus 10 bis 15 Schritt oder 10 Meter, sagen wir, da konnten natürlich die auf die Pikeniere schießen und sind dann möglichst schnell wieder weggerannt. Also die Taktik war, schnell ran, und das ist auch in diese Militärberater damals haben das auch gesagt, auf das Fußvolk schnell ranreiten, schießen, schnell weg, nämlich aus dem Schussbereich der Muskete wieder raus. Mhm. Und da gab es verschiedene Formationen. Die Caracole, das ist also, nennt sich, kommt aus dem Spanischen, Lateinischen auch wieder, also Schnecke, weil die dann teilweise so schneckenförmig angeritten sind, teilweise in einer Linie hintereinander. Der erste schießt, geht zur Seite, der nächste schießt, geht zur Seite und wieder zurück. Mhm. Und da natürlich hast du gehofft, dass du den Schuss abgeben kannst, schnell wieder weg, Pistole laden und erneut das Ganze. Und bis dann irgendwann hoffentlich der Gewalthaufen so weit zusammengeschossen war, bis man gesehen hat, okay, jetzt sind nicht mehr genug Pikeniere da, jetzt können wir einen Durchbruch wagen. Oder, was oft passiert ist, wenn der Feind einfach abhaut, der Gegner. Und das ist zum Beispiel der Schlacht am Weißen Berg auch passiert. Dass, wenn die Flucht einsetzt oder wenn die ersten Gruppen anfangen wegzurennen, dann zieht das alle mit sich. Dann ist es so eine Massendynamik, die dann einsetzt.
Die Moral dahin, ja.
Ja, und das entscheidet dann letztendlich dann auch den Sieg oder die Niederlage. Auch in Tinte und Schwert, die Schlacht in Sablat, genau das passiert da auch. Und das bringe ich da ja auch in die Geschichte dann rein, wie dann tatsächlich die Formationen sich auflösten, wie die Panik sich immer stärker verbreitete. Und dann ist irgendwann der Moment gekommen, wo dann wirklich dann alles zusammenbricht.
Also waren die Reiter eigentlich gar nicht dazu da, um diesen Gewalthaufen quasi zu überreiten, sondern man hat einfach versucht, Feuerwaffen möglichst nah an den Feind mit den Pferden hinzubringen, möglichst schnell, möglichst nah hinzubringen, um die vorderen Reihen schon mal so ein bisschen auszulichten.
Genau. Also zwei Dinge wollten sie erreichen, Nummer eins so auszudünnen, dass sie selbst mit dem Pferd reinreiten konnten, denn gegen die Musketiere war der Kürassier weit überlegen, wenn der Musketier nicht gerade geladen hatte.
Ja.
Aber wenn der Musketier abgeschossen hatte, dann war er erstmal, naja, nicht ganz wehrlos. Er hatte ja auch selbst seinen Degen und Dolch. Aber wenn jetzt so ein gepanzerter Reiter auf dich zukommt, hast du schlechte Chancen.
Ja.
Und in dem Moment, wo die vorderen Pikenierreihen ausgedünnt waren und die ersten Reiter in diesen Gewalthaufen einbrechen konnten, dann wurde die Lücke sehr schnell immer größer. Mhm. Und natürlich kommt dann auch das Fußvolk dann hinten nach. Denn du hast jetzt, der eigene Gewalthaufen kommt ja auch immer näher.
Genau. Ja, interessant. Jetzt haben wir eigentlich beides zusammengebracht, nämlich wir haben über die Fußsoldaten gesprochen und über Hieb, Stich und Feuerwaffen und jetzt heute über die Reiterei. Und was wir aber, ja, wir haben es zumindest immer mal ein bisschen angesprochen, aber wir sind noch nicht so richtig, wir müssen es noch zusammenbringen mit deinem Buch, mit deiner Geschichte. Und das haben wir beim nächsten Mal vor, dass wir dann einfach mal drüber sprechen, wo kommt denn in Tinte und Schwert diese Sachen dann auch taktisch so zum Einsatz.
Genau, über diese Dinge, die wir jetzt gesprochen haben in den letzten zwei Podcasts und da die Beispiele verbinden mit Tinte und Schwert und natürlich auch die historischen Hintergründe, die dahinter stecken.
Genau.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Das wird auf jeden Fall spannend. Insofern bleibt ihr auch gespannt da draußen und schon viel Spaß für diejenigen, die noch am Lesen sind. Des ersten Bandes. Matthias ist schon ganz fleißig, hat er gerade gesagt, am zweiten Band, der ja noch dieses Jahr noch erscheinen soll.
Im Oktober, also zur Buchmesse soll das Buch schon, also Frankfurter Buchmesse soll das Buch schon präsentiert werden.
Na, da drücken wir dir die Daumen und ich hoffe, dass du dann dass wir noch den nächsten Podcast gut rumbringen und du die Zeit findest. Und bis dahin alles Gute und bis bald.
Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.